Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Danke auch für die Gebete. Und Gott erhört Gebete. Vielleicht wird auch das Gebet manchmal etwas unterschätzt. Und ich bete auch für euch, soweit mir die Anliegen bekannt sind, dass es keine Einbahnstraße ist. Und wo es besonders gut zum Beten geht, bei mir zumindest, wenn man Auto fährt, dann machst du einfach den Radio mal aus. Und dann hast du Zeit, kannst beten, keiner stört. Kannst singen und alle Anliegen, Lob, Preis und Dank dem Herrn sagen. Aber es geht auch beim Spazierengehen. Also man muss nicht bei der stillen Zeit stehen bleiben, denn es heißt ja, betet alle Zeit und du kannst überall, wo du gerade bist, laut oder leise beten. Ja, also jetzt der Predigttext steht in 2. Könige 2, 1 bis 14. Ich kürze den Text etwas ab gleich, weil man den auch gut abkürzen kann und ihr werdet auch merken, warum das so ist. Ja, 2. Könige, ich weiß nicht, wer diese Bücher schon einmal gelesen hat, ich hoffe alle. Das 1. und 2. Königebuch ist ja nach den Königen Israels und Juda benannt. Da kommen die ganzen Taten und Untaten der Könige vor. Und in diesen 2 Königsbüchern gibt es wenig Lichtblicke. Die meisten Könige bekommen ein schlechtes Urteil. Zum Beispiel den König, der zur Zeit des Elia an der Macht war, 1. Könige 21, 25. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, zu tun, was dem Herrn missfiel, wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Sogar der König Salomo, der Sohn Davids, bekommt zum Schluss ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Am Anfang er fing gut an und zum Schluss heißt es auch über Salomo, er tat, was dem Herrn missfiel. Die Konsequenz war, dass beide Reiche, sowohl das Nordreich Israel als auch das Südreich Juda, von den Feinden überrannt wurden und erobert worden sind. Die einen waren etwas früher und die anderen etwas später. Jetzt ist aber interessant, genau wie in der Apostelgeschichte, das Zentrum der Apostelgeschichte sind gar nicht die Apostel, sondern es ist der Heilige Geist, der die Apostel führt. So ist im Zentrum der 2 Könige-Bücher gar nicht die Könige, sondern 2 Gestalten, Elia und Elisa. Die stehen im Zentrum der Königsbücher. Und wenn ihr mal die Blätter nachguckt, das steht genau in der Mitte. Das ist kein Zufall. Elia und Elisa. Und jetzt geht es hier in 1. Könige 2 ja um die Himmelfahrt des Elia. Und ich lese jetzt auszugsweise von Vers 1 bis 14. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Also Elisa war sozusagen ein Schüler von Elia. Gibt es auch eine interessante Berufungsgeschichte zu dem Elisa, die erinnert etwas an die Berufung Jesu im Neuen Testament, also wo Jesus seine Jünger beruft. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus. Also es waren so eine Art Bibelschulen der Antike. Heute heißen sie ja theologische Hochschulen. Früher hieß Bibelschule. Also die Prophetenjünger, also Schüler, die da offenbar in einer Ausbildung waren, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hinwegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg? Elisa aber sprach, ich weiß es wohl, schweigt ihr nur still. Und jetzt geht das Ganze dreimal wieder von vorne los. Und zwar, Elia sprach, der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Genau der Text 1:1. Und jetzt kommt noch ein drittes Mal, genau 1:1 der Text, der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Auch da sind überall Bibelschüler, Prophetenjünger. Und genau dasselbe passiert dreimal hintereinander. Erstens nach Bethel, nach Jericho und zum Schluss an den Jordan. Am Jordan nahm Elia seinen Mantel, die Prophetenjünger standen von ferne und sahen zu, wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Ich hoffe, das erinnert uns an was? Das Auszug aus Ägypten und den Einzug ins gelobte Land. Als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Jetzt hört mal genau hin, was jetzt passiert. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber saß und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Mal bis dahin. Also der Lebensauftrag des Elia war erfüllt. Übrigens ist auch ein trostreicher Gedanke: Wir sterben nicht eher, als bis der Herr uns ruft. Ja, und jetzt kommt es zur Ablösung. Jetzt wollen wir mal anschauen, was der Elia in den letzten Tagen seines Lebens, was dem passiert und wie das auch uns helfen und trösten kann, denn keiner weiß, wann der Herr uns abrufen wird. Erstens, ich habe drei Teile, die man sich auch gut merken kann. Erstens der Blick zurück, zweitens der Blick nach vorne und drittens der Blick nach oben, nun aufwärts froh den Blick gewandt. Der Blick zurück. Der Text fängt ja merkwürdig an. Es ist dreimal dasselbe, nur mit unterschiedlichen Orten. Bethel, Jericho und Jordan. Und da muss jetzt der Elia hin und will den Elisa irgendwie loswerden. Der sagt: Bleib du hier, ich gehe da jetzt hin. Und der Elisa sagt: Nein, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Jetzt könnte man denken, vielleicht ist das Altersstarrsinn oder irgendwelche Verwirrung. Nein, es heißt hier nicht, Elia hatte die Ideen, zu diesen Städten zu gehen, sondern der Heilige Geist, der Herr selbst, führte ihn dahin. Und es sind nicht zufällig ausgewählte Orte, es sind Orte der Erinnerung an die großen Taten Gottes in der Geschichte Israels. Bethel ist der Ort, an dem Jakob einen Traum hatte von einer Leiter, die vom Erdboden bis in den Himmel ging, und die Engel Gottes stiegen auf und ab auf dieser Leiter. Jakob träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden und rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. In dem Traum, das war ein prophetischer Traum, hat Jakob das Kreuz Jesu gesehen. Das steht in Johannes 1. Da könnte man jetzt eine ganze Bibelarbeit draus machen. Das Johannesevangelium fängt mit 7 Tagen an. Und diese 7 Tage, wo das Johannesevangelium beginnt, entsprechen den letzten 7 Tagen im Leben Jesu. Und da heißt es, am dem Tag, der dem Karfreitag entspricht, Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Also das ist das Kreuz Jesu, diese Himmelsleiter, die Himmel und Erde verbindet. Und man sagt ja auch, es ist nicht zufällig, dass der Senkrechtbalken zeigt nach oben und gleichzeitig nach unten und der Waagrechtbalken umspannt die Welt. Ja, also Elia sieht das Kreuz Jesu. Also er erinnert sich also, erinnert in Anführungszeichen, weil es ja vor der Zeit ist, aber prophetisch sieht er den Gekreuzigten schon, er erinnert sich in Anführungszeichen in Bethel an Jesus, den Gekreuzigten. Jetzt die Frage: Erinnerst du dich auch an den Tag oder die Phase, an den du Jesus als den für dich Gekreuzigten erkannt hast? An dem Gott sich mit dir versöhnt hat. Gott sei Dank, der uns den Sieg über die Sünde gegeben hat. Gott sei Dank, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Also Bethel, der Ort der Erinnerung an das Kreuz. Dann Jericho ist der Ort, an dem die Israeliten den ersten Sieg errungen hatten, nachdem sie durch den Jordan durch sind. Und jetzt ist auch interessant, dieser Sieg geschah nicht durch die Heeresmacht Israels. Geschah auch nicht mit Waffen aus den USA, gab es damals auch nicht, da müsste man sagen, Waffen aus Ägypten. Nein, Jericho fiel durch die, also die Mauern Jerichos fielen durch die Hand Gottes. Die sind mit Posaunen da oder Widerhörnern um die Stadt herumgezogen und erlebten das Wort Gottes nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Und das könnte man sagen, wenn Jesus in Bethel sich der Elia an das Kreuz erinnert hat, dann ist hier ein Sinnbild für die Auferstehung. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat über die Mächte der Finsternis und den Tod. Und dann kannst du dich auch zurückerinnern an die Siege Gottes in deinem Leben. Nicht an unsere tollen Taten, sondern an die Siege Gottes, wie er in deinem Leben gewirkt hat. Und zuletzt geht Elia mit Elisa an den Jordan. Und der Jordan ist ja der Fluss des Übergangs in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Man sagt ja auch so schön, Christen sterben nicht, sie gehen heim. Und früher sagte man oft, er ist über den Jordan gegangen. Ich kannte mal einen von der Heilsarmee, Pastor Bröhl, der sagte, man ist in die Ewigkeit befördert worden. Also, so also über den Jordan gehen, der Übergang. Und Elia teilt den Fluss, oder der Herr teilt den Fluss durch den Elia, wie damals beim Durchzug, als das Volk in das Land hineingekommen ist. Und sieht prophetisch auch die Vollendung. Denn in Israel ist ja alles andere als Frieden, das steht noch aus. Aber es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volk Gottes. Und in diese Ruhe dürfen wir eingehen als Gemeinde und dann schließlich auch das Volk Israel. Das steht noch aus. Also Elia hat nicht einfach eine Tour gemacht, weil er nochmal eine Weltreise machen wollte vor seinem Weggehen, sondern er ist bewusst geschickt worden zu diesen Erinnerungsstellen, Kreuz Jesu, Auferstehung und Vollendung. Paulus schreibt, ich vergesse, was da hinten ist. Nanu, Elia denkt ja zurück, er geht zurück. Nein, nein, ich vergesse, was da hinten ist, nämlich den ganzen Mist, den ich gebaut habe. Das schreibt Paulus. Wir können hoffentlich vergessen, was schiefgelaufen ist. Aber in Psalm 103 steht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also wenn wir uns zurückerinnern, möglichst nicht an das, was wir alles schiefgelaufen ist, nicht auf uns selber sehen, was wir alles gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, wo wir lieblos waren, wo wir egoistisch waren, wo wir geizig waren, sondern was er dir Gutes getan hat. Neulich sagte mir eine Mitarbeiterin, die in der Altenpflege tätig ist, du glaubst nicht, wie viel verbitterte alte Menschen es gibt. Die hadern, die sind verstritten mit ihren Familien. Das sind Kinder und Enkel, die sprechen nichts mehr. Und sie geben den Umständen die Schuld und sind verbittert und haben keinen Ausweg mehr daraus. Elia ist nicht verbittert. Er hätte ja auch viel Grund zu sagen, was haben mir die Menschen so übel mitgespielt, besonders König und seine Frau. Elia ist dankbar. Er blickt dankbar zurück auf das, was Gott in seinem Leben, aber auch im Leben seines gesamten Volkes getan hat. Also hier deshalb diese merkwürdige Reise. Jetzt kommt aber der Blick nach vorne. Es ist ja interessant, wie der Elisa an den Elia so richtig klammert. Der Elia möchte den ja zurückbehalten. Nein, nein, ich bleibe hier. Ich gehe dahin, wo du auch hingehst. So wahr der Herr lebt, das ist ein Schwur. Und du lebst, so wahr der Herr lebt, ich verlasse dich nicht. Ja, das ist sehr schwer loszulassen. Ich glaube, dass der Elia für den Elisa ein richtig geistlicher Vater geworden ist. Dass der Elia den Elisa begleitet hat, gelehrt hat, Vorbild war, auch sozusagen etwas, wo man aufsehen kann. Und jetzt ist Abschiedszeit. Und das ist sehr schwer, wenn man etwas Kostbares loslassen muss. Manchmal sind es Personen, manchmal sind es Ämter, manchmal sind es Ortschaften, Wohnungen. Aber irgendwann ist die Zeit da, die Staffel weiterzugeben. Paul Gerhardt schreibt, alles Ding währt seine Zeit. Alles. Auch die Anfechtung. Gottes Lieb in Ewigkeit. Ja, das ist schmerzvoll, aber es ist trostreich zugleich. Denn das Evangelium geht weiter. Wenn man was loslassen muss, also mir geht das, ging das immer so, dann dachte ich, jetzt kommt nichts mehr. Jetzt ist aus. Und dann kommen auf einmal ganz neue Dimensionen, in die der Herr uns hineinführt. Und man sagt manchmal, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir die ganzen Sorgen sparen können. Das Evangelium geht weiter. Wir sind nicht die letzte Generation. Auch wir nicht, die wir schon vielleicht über 80, 90 sind oder die wir jünger sind. Wir sind nicht die letzte. Die letzte Generation bestimmen nicht wir, wann das ist, sondern der Vater im Himmel, wann er Jesus Christus schickt. Wir sind auch nicht die letzte Generation von Christen. Das könnte man ja auch manchmal meinen. Ich habe kürzlich von Open Doors einen Film gesehen über den Irak. Da sind die Gemeinden ausgeblutet, weil viele Christen verständlicherweise vor IS und Bürgerkrieg geflohen sind in alle möglichen Länder. Und es sind Pastoren geblieben unter schwierigsten Bedingungen. Und jetzt sagen sie, es kommen Muslime zum Glauben. Und zwar mehr, als wir denken. Das wird nicht nur, es wird nicht publik gemacht, weil diese Christen sich im Untergrund treffen müssen. Aber Pastoren vor Ort berichten, wie Muslime zum Glauben kommen. Glauben wir nicht, dass der Islam zum Schluss den Sieg davon trägt. Jesus Christus hat auch da seine Gemeinde und diese Gemeinde wächst. Und wir sind aufgefordert, für diese Geschwister zu beten. Aber auch hier in Deutschland geht es weiter. Das Großkirchentum stirbt wahrscheinlich so langsam aus und vieles ist auch gerischt. Wir haben liberale Theologie reingelassen. Übrigens, sie erklären diese Geschichte zur Legende. Ja, dann wundert man sich, dass die Leute weglaufen, weil mit Legenden brauche ich mich sonntags morgens nicht zu beschäftigen. Und Skandalgeschichten. Aber auch hier in Deutschland kommen die nächste Generation, es kommen junge Menschen zum Glauben. Gott sei Dank. Und sie sind voller Begeisterung. Ich sehe als mal die Videos von einem jungen Mann, der ist Anfang 20, mit Freunden, die ebenso alt sind. Sind sehr missionarisch unterwegs. Wisst ihr, was die machen? Die stellen in München auf dem Marktplatz einen Tisch auf, setzen sich daran und laden die Leute an, Platz zu nehmen, haben ein bisschen Kaffee, Tee, Kekse und sprechen mit denen über Jesus. Sag ich, das ist eine gute Idee. Und da kommen Leute zum Glauben. Also geben wir nicht diesen resignativen Stimmen Raum, nach uns kommt nichts mehr. Der Herr hat seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht auslöschen, Gott sei Dank. Der Elia kann also getrost abtreten, denn der Elisa wird sogar im doppelten Geist des Elia, in der doppelten Vollmacht, den Gott Israels verherrlichen. Und wer heute Nachmittag Zeit hat und Interesse, lest mal die Geschichten von Elisa, wie der den Herrn verherrlicht hat. Also der Blick nach vorne ist nicht der Blick in den Abgrund, sondern der Blick der Hoffnung. Und Hoffnung spielt gerade im Neuen Testament eine ganz wichtige Rolle. Paulus sagt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Liebe ist die größte, aber Glaube und Hoffnung sind dem beigeordnet. Ganz, ganz enorm entscheidend. Also wir blicken nicht in den Abgrund, sondern der Blick der Hoffnung. Und der Grund unserer Hoffnung sind die Zusagen Gottes und Gott lügt nicht. Also Elia blickt dankbar zurück, er blickt hoffnungsvoll nach vorne und jetzt blickt er aufwärts, und das ist der letzte Teil, nun aufwärts froh den Blick gewandt. Jetzt kommt das Beste, der Elia braucht gar keine Beerdigung. Bekam neulich mal so eine Kostenaufstellung, was eine Beerdigung kostet, bin bald rückwärts umgefallen. Also der Elia brauchte gar nichts, der hatte keine Beerdigungskosten. sondern er ist direkt in den Himmel aufgenommen worden. Das sind Vorabschattungen auf die Auferstehung und die Wegnahme der Gemeinde. Henoch ist Ähnliches geschehen. Und da ist ja diese wunderbare Sache. Als sie miteinander gingen und redeten, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, also Pferden. Die schieden die beiden voneinander. Da musste der Elisa loslassen. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Das muss eine Szene gewesen sein. Einige Übersetzer übersetzen im Wirbelsturm im Himmel. Also das ist etwas, was unsere Vorstellungskraft sicherlich übersteigt. Die meisten Bundesbürger und auch liberale Theologen, die werden sagen, ja, ja, das ist doch eine Legende. Aber die haben keine Ahnung von den Dimensionen dieser Schöpfung. Die Bibel lehrt uns, dass es unsichtbare Dimensionen gibt, die aber nicht weniger real sind, als weil sie unsichtbar sind. Die sind real in unsere sichtbare Welt verwoben. Und das sind nicht Stockwerke. Es gab mal in den 60er Jahren Theologen, Herrn Bultmann, vielleicht kennen ihn einige noch, die sagten, ja, das ist das Weltbild der Antike mit den drei Stockwerken. Nee, das sind gar keine Stockwerke. Das sind Karl Heim, der große Theologe aus Tübingen, der übersetzt das mal mit Dimensionen. Und das ist, glaube ich, ein Wort, was man besser dafür verwenden kann. Paulus spricht mal, dass er im dritten Himmel oder im Paradies entrückt war und hat unaussprechliche Dinge gesehen und gehört. Dort ist der Thron Gottes und dahin wird der Elia weggenommen. Der wird also nicht ins Weltall rausgeschleudert, wie eine Raumsonde, sondern der wird in diese unsichtbare Dimension aufgenommen. Hier steht, in dem Text steht dreimal das Wort wegnehmen. Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn wegnehmen wird? Und der Elia wusste es, ich werde weggenommen. Das Wort steht dreimal und meint einfach wegnehmen. Also so, ich habe extra nochmal nachgeguckt, jetzt hier ist ein Taschentuch-Faction. Wenn man das so nimmt und hochhebt, das ist das Wort. Wegnehmen oder aufheben. In 2. Thessalonicher 4,17 schreibt Paulus, dass beim Erscheinen Jesu für die Gemeinde die Verstorbenen in Christo auferstehen und wir Lebenden, denen nicht zuvorkommen, sondern gleichzeitig mit ihnen, der Luther übersetzt entrückt, man kann es auch übersetzen mit weggenommen werden oder weggerissen werden. Du kannst dir das nicht vorstellen, ich auch nicht. Ich weiß, es gibt aus dem Amerikanischen gibt's Romane, aber die machen die Sachen eher noch komplizierter, als Antworten geben. Ich sage mal so, das macht gar nichts, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, sondern viel wichtiger ist, dass wir wissen, ich bin dabei. Und ich wünsche, ich komme ja so viel in Gemeinden auch rum und in manchen Gemeinden spüre ich so einen Geist der Resignation. Aber ich bete darum, dass der Herr uns diesen Geist der Resignation wegnimmt. Denn er hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und so kommt es nicht darauf an, ob wir uns das vorstellen können, sondern diese Realität ist da. In dem Bonhoeffer-Lied heißt es, die Welt, die unsichtbar sich um uns breitet, mit den Engeln, die sind ja jetzt auch hier, Jesus ist hier, der Vater ist hier, der Heilige Geist. Und dass wir sie nicht sehen, heißt nicht, dass es die nicht gibt. Und wir können das erfahren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber das ist nicht alles. Lasst mich zum Schluss das Beste noch erwähnen. Es ist nicht nur so, dass hier eine Vorwegnahme der Auferstehung und der Entrückung geschieht, sondern Gott demonstriert hier seine Macht. Eine Sache, die habe ich schon viel gelesen, aber mir ist sie erst bei der Vorbereitung dieser Predigt aufgefallen. Ahabs Frau Isebel, das war eine von Dämonen besetzte, bösartige Frau. Kann man nicht anders sagen, zumindest von dem, was wir wissen. Und sie hat Elia, nachdem er seinen Sieg über diese Baalspriester, die sie ja mitgebracht hat aus Phönizien, errungen hat, Elia den Tod prophezeit. So wahr die Götter leben, morgen wirst du sein wie die Baalspriester. Ich werde dich umbringen und ich werde keine Ruhe geben, bis du tot bist. Und Elia muss um sein Leben rennen, bis er erschöpft zusammenbricht und er sagt, ich möchte sterben. So, das ist also der Tiefpunkt im Leben des Elia. Der Herr, dem er dient, ist er nicht der große Verlierer? Und mal ganz ehrlich, heute, wer ist denn heute der Tonangeber? Das sind irgendwelche Machthaber, manche sind Verbrecher, die nie zur Rechenschaft gezogen werden, die keinem Rechenschaft ablegen müssen. Ich erspare mir die Namen, weil es sind eh Schall und Rauch, die werden irgendwann vergehen. Ist nicht der Herr der große Verlierer? An den Hebeln der Macht sitzen doch die Könige Ahab und Isabel. Die haben ihre Heere, die haben ihr Militär, die haben ihre Durchsetzungsmöglichkeiten. Und jetzt demonstriert Gott seine Macht. Es wird alles ganz anders. Isabel, die gesagt hat, ich werde dich töten lassen, bis der Tag um ist, die hat einen ganz schrecklichen Tod erlitten. Ich erspare mir die Details. Sie wurde aus dem Fenster geworfen und von Pferden zertrampelt. Ganz schlimmes Ende. Und jetzt Elia, also ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Isabel wird aus dem Fenster geworfen und stürzt hinab und wird von Pferden zertrampelt. Und Elia wird aufgehoben, genau die entgegengesetzte Richtung, und von feurigen Pferden und einer Kutsche abgeholt. Jetzt hat Gott die Sache mal zurechtgerückt. Das ist mein Diener Elia. Ich habe gesehen, wie du ihm mitgespielt hast. Und jetzt geschieht das, was wir noch erwarten für die ganze Welt. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da sollen die Gewalttäter und Verbrecher, die heute meinen können, sie machen, was sie wollen, die sollen zittern wie Ahab und Isabel. Und es sollen auch diejenigen, und ich denke gerade an unsere verfolgten Geschwister, es wurde ja vorhin schon gebetet, die behandelt werden wie der letzte Dreck. Manchmal werden ihre Familien, die haben Dinge erlebt, das ist furchtbar. Die werden erhoben und sie werden strahlen. Wie Elia. Wir wissen nicht die Zeit noch Stunde. Ich bete, dass es bald ist. Jesus, komme bald. Maranatha, das war schon in der Urgemeinde ein Ruf. Sei es bald oder noch länger, wir tun gut daran, uns an Elia ein Vorbild zu nehmen. Blicken wir dankbar zurück, nicht verbittert, dankbar, was er uns Gutes getan hat. Hoffnungsvoll nach vorne. Er kommt wieder. Und dann auch fröhlich nach oben. Ich habe die Predigt überschrieben mit Ende gut, alles gut. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest im Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit und Gott segne uns alle. Amen. Und genau